Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Alexander Bechtel, dem Head of Digital Strategy bei der DWS, dem Vermögensverwalter der Deutschen Bank. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit ist Alexander auch Host des sehr empfehlenswerten Podcasts Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Heute in der Rolle des Gastes möchte ich von ihm wissen, wie er die Ambitionen der traditionellen Finanzakteure einschätzt, sich dem Kryptosektor zu öffnen, welche Rolle dabei künstliche Intelligenz spielen kann und welche Auswirkungen das auf Bitcoin und Co. haben könnte. Ja, moin Alexander, schön, dass wir beide mal wieder miteinander sprechen und ich höre auch ganz gerne mal deinen Podcast und da ist mir so eine Folge aufgefallen, wo stand, ja, wie beeinflussen die Finanzmärkte Bitcoin? Direkt zum Start würde mich interessieren, ja, wie tun die das denn?
Ja, Sven, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mal wieder da sein darf. Ja, du beziehst dich jetzt auf eine Episode, die auch schon wieder ein paar Wochen her ist. Ich habe auch gestern oder vorgestern mit dem Ijoma Mangold unsere 236. Episode aufgenommen, haben wir über sein Buch gesprochen. Das heißt, ich kann mich jetzt tatsächlich nicht an jede Episode erinnern, aber soweit ich mich erinnere, ging es da so ein bisschen darum, wie jetzt eben Bitcoin gerade in dem aktuellen Wirtschaftsumfeld mit der hohen Inflation und so performt, wie es eventuell mit anderen Assets korreliert ist. Und wir haben vor allem darüber gesprochen, dass meiner Meinung nach Bitcoin auf jeden Fall noch ein Risk-on-Asset ist, weswegen es auch so ist, dass wenn wir jetzt eben eine große Bankenkrise haben, wenn wir Kriege haben und so weiter, dass Bitcoin noch nicht dieser Zufluchtsort ist, den wir gerne hätten, sondern dass es sich eben schon auch eher wie so eine Tech-Aktie verhält. Das war unter anderem die Themen, die wir damals besprochen haben.
Aber cool, dass du gerade auch erwähnt hast, mit Ijoma Mangold zu gesprochen zu haben. Wir haben ihn auch interviewt, als sein Buch frisch rauskam. War total genial, das mal aus so einer ja, intellektuell-philosophischen Ebene heraus zu beackern, das Thema, weniger aus der Banker-Ebene, so wie wir das oft gerne tun. Cooler Typ auf jeden Fall.
Ja, und wir haben auch tatsächlich kaum über sein Buch gesprochen. Ich habe dann ganz am Ende gesagt, Ijoma, wir müssen jetzt mal kurz über dein Buch doch reden. Wir sind irgendwie sofort abgedriftet in Geldtheorie, Geldpolitik, QE und Bitcoin. Und am Ende ging es noch 5 Minuten ums Buch dann aber auch.
Ja, auf jeden Fall verdient in dem Fall. Ich habe es allerdings noch nicht gelesen, muss ich jetzt auch zugeben. Das ist mal so schwer. Es gibt so viel auch Kryptoliteratur draußen, wo ich denke, die müsste ich lesen. Aber wir lesen ja schon so viel generell. Ja. Es ist ja mein Job, so viel zu lesen, dass man oft nicht mehr die Muße hat, sich die ganzen Bücher auch noch durchzulesen. Da fehlt einem so ein bisschen die Zeit für. Lassen wir da nochmal zurückkommen zum Finanzmarkt und Einfluss auf Bitcoin. Du hast gesagt, eher Risk-on-Assets. Und was ich aber dennoch spannend fand, dass wir jetzt gerade im Zuge der Bankenkrise auch wieder eine stärkere Korrelation zu Gold gesehen haben, auch wenn es die eigentlich nie gab historisch, also immer unterschiedlich war, jetzt aber so ein 2-Jahres-Hoch erreicht haben. Also siehst du da schon eine Tendenz, was Korrelationen angeht, oder glaubst du, das ist alles immer nur müßig, darüber zu reden?
Ja, diese Korrelationsdiskussion ist tatsächlich, ich finde sie ein bisschen müßig, weil ich kann mir da selbst so ein Stück weit das Ergebnis kreieren, das ich haben möchte, indem ich die gewisse Parameter selbst definiere, weil was heißt denn Korrelation? Nehme ich da Tagesdaten, Preisdaten, nehme ich Wochenpreisdaten, nehme ich Stundenpreisdaten, schaue ich mir die Korrelation über die letzten 12 Monate an, über die letzten 10 Jahre, dann ist es sicherlich nahe null mit jeglichem Asset und ja, ist es eine rollierende Korrelation oder wie auch immer, also da kann ich ganz, ganz viel hin und her bauen und ich glaube, ein Ergebnis, das man schon mitnehmen kann, ist, dass sich die Korrelation relativ volatil verändert. Also teilweise ist Bitcoin sehr hoch korreliert mit einigen Assets, sei es jetzt Gold, dann ist es wieder eher hoch korreliert mit den Nasdaq-Aktien. Von daher würde ich da generell, vor allem wenn wir noch nur über sehr kurze Zeiträume sprechen, noch nicht allzu viel reininterpretieren. Und nochmal zu diesem Thema Risk-on-Asset, das ist so mein Blick einfach auf Bitcoin gerade. Es ist theoretisch, technisch was unglaublich Spannendes, aber ich glaube, wir versuchen da teilweise noch ein bisschen zu viel das rein zu interpretieren, wo Bitcoin eventuell in 50 oder 100 Jahren mal sein könnte. Da ist es meiner Meinung nach einfach weder empirisch noch sind wir da heute noch nicht.
Ja. Also auch diese Interpretation eben gerade, okay, oh, jetzt ist das Vertrauen im Finanzsektor geschrumpft wieder so ein bisschen durch diese Bankenkrise. Jetzt konnte Bitcoin profitieren, was sich da zum Teil ja ein bisschen gezeigt hatte eben auch. Also das ist dann vielleicht auch schon, würdest du noch sagen, Zufall oder auch ein bisschen Wunschdenken vielleicht in einer Interpretation, das ist noch nicht valide genug, um daraus Aussagen treffen zu können.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es Zufall ist und ich denke, es ergibt ja auch Sinn, dass dann Bitcoin genutzt wird als irgendwie sicherer Hafen. So denken zumindest wir Bitcoin-Fans darüber nach. Aber dadurch, dass eben der allergrößte Teil der Gesellschaft da nicht so drüber nachdenkt, ist Bitcoin eben trotzdem noch ein sehr volatiles Asset und teilweise dann auch ein Stück weit ein Spielball der Finanzmärkte. Und deswegen würde ich jetzt nie einen guten Freund von mir raten, irgendwie Bitcoin als absolut sicherer Hafen und sicherstes Sparvehikel zu nutzen, weil ich weiß nicht, ob Bitcoin nicht die nächsten 5 oder 10 Jahre vielleicht nochmal auf unter 10.000 fällt und dann auch nochmal 5 oder 10 Jahre braucht, bis es irgendwann wieder über 20.000 ist. Klar, man muss diesen Szenarien immer Wahrscheinlichkeiten geben, aber ich tue mich da schwer irgendwie. Mich würde es zumindest nicht wundern, ja, weil genauso wie Gold nicht innerhalb von wenigen Jahren irgendwie zu dem besten Sparvehikel geworden ist, wird das bei Bitcoin auch nicht sein. Und das sollten wir uns auch nicht versuchen einzureden. Sowas braucht einfach Zeit.
Ja, trotz dieser ganzen Unsicherheiten scheint es eine definitive Nachfrage dazu zu geben, die euch, also der deutschen Banktochter DWS, dem Vermögensverwalter, dazu gebracht hat, jetzt eine Partnerschaft abzuschließen. Vor wenigen Wochen, ich glaube im April war es, mit Galaxy Digital, kennen wir aus dem Krypto-Space, dass ihr jetzt also Krypto-ETPs, klassische Wertpapiere mit Basiswert, Krypto, dann Bitcoin, Ether und so weiter, anbieten wollt. Finde ich erstmal klasse dazu, dass so ein großer deutscher Vermögensverwalter das macht. Ein wichtiger Schritt als Signal sicherlich auch. Was kannst du uns dazu mehr erzählen?
Ja, sowas ist auch tatsächlich ein größerer Schritt, als es von außen eventuell aussieht, weil so ein großes traditionelles Haus dazu zu bewegen, dann sich solchen Produkten zu öffnen, das ist gar nicht so einfach. Und da haben wir durch den Stefan Hobbs, jemanden, der CEO der DWS, der das Thema digitale Assets und Blockchain einfach generell sehr stark unterstützt. Und wir schauen da auch relativ breit auf dieses Thema. Also es geht nicht nur um Krypto bei uns, aber es gibt einen Grund, warum wir mit Krypto angefangen haben, weil der Kryptomarkt unserer Meinung nach einfach der Markt ist, wo wir jetzt die tangibelste Nachfrage sehen. Und wenn man das auch mal so mit anderen Märkten vergleicht, ich unterteile das normalerweise immer in so 3 Säulen für mich, so den digitalen Asset-Markt. Das ist einmal der Kryptomarkt, der ist ungefähr so gut 1,1 Billionen groß. Dann haben wir so den ganzen Markt rund ums digitale tokenisierte Geld. Das reden wir eigentlich von Stablecoins zum allergrößten Teil, da sind wir bei maximal 150 Milliarden, also ungefähr knapp 10% oder gut 10% des Kryptomarktes. Und dann haben wir diesen ganzen großen Bereich tokenisierte Assets, also sei das jetzt Immobilien, sei das Wertpapiere und so weiter. Und wenn man diese 3 Säulen mal vergleicht, ist es eben ganz klar der Kryptomarkt, aber das ist für uns ein guter Einstieg, aber wir schielen natürlich schon so in diese Richtung digitales Geld und tokenisierte Assets dann auch in der Zukunft, weil die Märkte haben natürlich unglaublich großes Potenzial, wenn es wirklich dazu kommt, dass wir mehr und mehr diese Assets auch auf die Blockchain bringen.
Ja. Da gab es bestimmt aber auch größere Widerstände, sofern du darüber sprechen kannst, das durchzubringen, oder Krypto-ETPs, kann ich mir vorstellen.
Ja, natürlich. Und das ist auch, teilweise sind diese Widerstände auch sinnvoll, muss ich sagen, weil man muss sich natürlich auch die Frage stellen, und wir werden auch sicherlich nicht Token 1465, der auf Platz 1564 bei CoinMarketCap rankt, den werden wir nicht anbieten können, weil es gibt ja auch so Anforderungen.
Also kein Pepecoin. Pepe-Meme-Coin werde ich leider nicht bei der Deutschen Bank noch da kriegen, verdammt.
Vermutlich eher nicht, ja. Und das hat auch Gründe. Und zwar, wenn wir so ein Produkt anbieten, dann müssen wir ja dadurch, dass wir relativ viel Assets under Management haben und eine relativ große Kundenbasis haben, damit rechnen, dass da auch relativ viel Liquidität reinfließt. Und dann kann es natürlich auch mal sein, dass diese Liquidität wieder rausfließt irgendwann. Und wir müssen uns zum Beispiel sicher sein, dass die Märkte dieser Underlyings, in dem Fall jetzt dann zum Beispiel der Bitcoin, dass die liquide genug sind, dass wir da auch mal an dem Tag zur Not 10, 20, 30 Millionen oder mehr verkaufen können. Und das ist im Kryptomarkt, da musst du nicht weit nach unten gehen. Bei den Coins ist das schon nicht mehr gegeben. Ja, und das ist nur einer von ganz, ganz vielen Checks, die man da machen muss. Natürlich die ESG-Diskussion ist eine riesengroße Diskussion. Also wir haben uns auch jetzt noch nicht final festgelegt, welche Coins wir da genau anbieten werden. Aber es wird vermutlich natürlich, werden es die großen sein. Aber ja, da führen wir Diskussionen auch noch intern, wie wir das am besten machen und wie wir das am besten mit unseren sonstigen Policies unter einem Hut bringen.
Ja, und wie sieht es perspektivisch aus, dass man sagt, man hat nicht nur die klassischen Wertpapiere, sondern kommt es auch in Frage als Asset Manager, sowas wie ja Direktinvestments via Wallet und Token anzubieten, oder ist das zu schwer oder passt das einfach nicht zu euch?
Genau, das ist eher nicht Business eines Asset Managers. Ich denke, was wir schaffen, ist ein Vehikel zur Verfügung zu stellen, das es demjenigen, der bei einem Broker ein Konto hat, ermöglicht, eben neben seiner Aktie auch jetzt in den Bitcoin oder Ether Price Exposure zu bekommen. Die Wallets, das sehe ich dann eher bei Banken direkt. Also das würde dann unsere Mutter, die Deutsche Bank, eventuell in Zukunft irgendwann mal machen, dass man sich da dann ein Wallet eröffnen kann und die Bitcoins dort direkt halten kann. Wobei, was ich sagen muss, bei uns sind die ETPs, die sind natürlich schon zu 100% physisch mit den Tokens dann auch hinterlegt. Also es läuft jetzt nicht irgendwie über Swaps oder sowas, sondern das ist hinterlegt.
Das finde ich immer wichtig, dieses Risiko dann auch auszugrenzen dann auf jeden Fall. Wo wir gerade dabei sprechen, was ihr so im Kryptobereich macht, Gibt es da noch etwas sozusagen, worüber du sprechen kannst hier mit mir?
Ja, also ich kann mich da gerne auf einen LinkedIn-Post von unserem CEO beziehen. Der hat da drei Themen genannt. Also einmal ist dieses Projekt mit Galaxy, wo es um die Krypto-ETPs geht. Und dann, und das haben wir auch schon letztes Jahr sogar angekündigt in unserem Capital Markets Day, zwei andere große Themen, die wir so auf der To-Do-Liste haben. Das ist einmal das Thema Stablecoin und einmal das Thema Tokenisierung ganz allgemein. Ja, und beim Thema Stablecoin, wir glauben einfach als DWS, dass die europäische Ökonomie einen Euro-Stablecoin braucht, dass es nötig ist, den Euro auf die Blockchain zu bringen. Es sieht nicht so aus, dass das die Zentralbank machen wird. Es sieht auch nicht so aus, als dass die Banken das zeitnah hinbekommen, weswegen wir ganz stark an diesen Stablecoin-Gedanken glauben, und zwar einen Stablecoin, der nach MiCA reguliert ist, und daran arbeiten wir aktuell. Wir kommen natürlich ganz stark aus dieser Reserve Rolle, das heißt, das, was BlackRock heute schon für USDC macht, jeder Stablecoin wird ja mit einer Reserve besichert, und diese Reserve ist eigentlich nichts anderes als ein Geldmarktfonds, also ein Fonds aus kurzlaufenden Staatsanleihen. Da gibt es für Circle, also USDC, heißt der Circle Reserve Fund, der ist von BlackRock aufgesetzt, ist einer unserer Konkurrenten, und genau dieses Angebot wollen wir jetzt für Europa auch machen, dass wir sagen, wir wären Reservemanager, und dann darüber hinaus denken wir zumindest drüber nach, ob wir da noch weitere Rollen spielen können, also ob wir auch dazu beitragen können, dass es dann eben auch einen Issuer gibt, der so einen Token dann in Europa ausgibt, dass wir möglichst schnell einen Euro-Stablecoin bekommen.
Okay, spannend. Und das Geschäftsmodell wäre dann durchaus auch bei den Zinsen zu sehen, dass man sagt, okay, man hat diese Stablecoins, und da wir jetzt ja keine Negativzinsen mehr haben, kann das da ertragreich sein, oder?
Genau, also das wäre das Modell des Issuers im Endeffekt, also derjenige, der den Stablecoin ausgibt, der verteilt die Token ja, und also wenn ich der Issuer bin und du bist Stablecoin-Nutzer, gibst du mir 100 Euro Bankengeld, ja, und ich gebe dir 100 Euro Stablecoin-Tokens zurück, und ich nehme diese 100 Euro und lege sie in Staatsanleihen an, und wie du gerade sagst, dafür bekomme ich dann Zinsen als Issuer, und jetzt ist es so, dass mir die MiCA-Regulierung, die verbietet mir, dir Zinsen zu bezahlen. Das heißt, ich darf gar nicht, selbst wenn ich wollte, dürfte ich dir diese Zinsen nicht weitergeben, und das ist dann auch gleichzeitig mein Business Case, ja, dass ich dann also an den Zinsen, an den Staatsanleihenzinsen verdiene ich, und du dadurch...
Das ist auch interessant, oder? Dass wir die MiCA haben sozusagen, dass die MiCA damit ja so ein bisschen eigentlich auch dann die Emittenten oder die Herausgeber des Stablecoins ja eigentlich damit ein bisschen fördert oder schützt auch vielleicht vor Wettbewerb, dass es immer weitergeben wird, sondern dass die damit auch ihre Marge irgendwie halten können.
Ja, auf der einen Seite ist es ein gewisser Schutz oder schafft natürlich ein ganz interessantes Businessmodell. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du dadurch schwierig mit anderen Zahlungsformen konkurrieren kannst, die Zinsen bezahlen. Also wenn Banken jetzt irgendwann mal wieder 4-5% Zinsen zahlen, das mal rein theoretisch, dann und du zahlst keine Zinsen oder darfst keine Zinsen zahlen, dann hast du natürlich erstmal ein Problem als Stablecoin-Issuer. Also hat seine Vor- und Nachteile. Es liegt einfach daran, dass sich das auf die E-Geld-Lizenz bezieht. Es ist eine Regulierung oder E-Geld-Regulierung, die gibt es schon seit 15 Jahren in Europa, und das sind Zahlungsmittel, und Zahlungsmittel dürfen keine Zinsen verdienen.
Ja. Ein Thema, was mich dabei auch interessiert, ja, Banken müssen ja gewissen Vorgaben gerecht werden, und eine Vorgabe wurde letztens mal kommuniziert von der Bank für internationale Zusammenarbeit oder Zahlungsausgleich, die hohe Eigenkapitalanforderung für Banken gefordert hat, die eben mit Kryptowährung agieren, dass man sehr, sehr, sehr viel zurücklegen muss, was dann nicht so wirtschaftlich oft unbedingt ist. Wie siehst du das Ganze? Sagst du, das ist richtig, diese Eigenkapitalanforderungen für Kryptowährungen oder Banken? Oder sind das auch viel zu hochgegriffene Anforderungen, die hier gesetzt werden?
Ja, also da müssen wir uns jetzt mal die Experten irgendwie aus der Investmentbank reinholen. Ich vermute mal, dass die eher sagen, diese Anforderungen sind zu hoch, zu hoch aus einem Business-Gesichtspunkt. Natürlich kann man immer aus einem Risikogesichtspunkt argumentieren, dass es einfach so sein muss. Da möchte ich jetzt mal gar keinen Kommentar dazu abgeben. Aber was ich sagen kann, ist, dass es eigentlich sehr, sehr viele Businessmodelle und Geschäftsmodelle und Rollen, die eine Bank einnehmen könnte, in so einem Markt kaputt macht, weil es sich ganz einfach nicht lohnt für eine Bank. Du musst 100% Eigenkapital halten, wenn du irgendwie Bitcoin-Exposure hast als Bank. Und das lohnt sich dann in ganz, ganz vielen Fällen einfach nicht. Soweit ich das verstehe, und ich bin jetzt da kein absoluter Experte, weil ich jetzt auch nicht mehr bei der Bank bin, das gilt jetzt nicht für, wenn du bei einer Bank deine Bitcoins verwahrst, ja, dann sind es ja deine Bitcoins und nicht die der Bank. Aber es geht darum, wenn die Bank dann selbst irgendwie mit Bitcoins handelt, also sei es Prop Trading, sei es, dass sie irgendwie Exposure hat, wenn sie Market Making oder Liquidity Provider ist, und diese Geschäfte werden einfach extrem hart durch diese hohen Vorgaben.
Ich würde jetzt ganz gerne mit dir nochmal auch kurz über den KI-Hype sprechen. Hat zwar nicht direkt was mit Blockchain zu tun, am Ende vielleicht schon noch ein bisschen, das kann ich dann ja schon ergänzen, aber was mich jetzt einfach gerade interessiert: Welche Rolle spielt das gerade? Redet ihr da gerade viel bei euch in der DWS? Hat das großen Impact auch jetzt zeitnah für deine Arbeit, für das, was ihr tut?
Ja, absolut. Also ich meine, meine Rolle ist ja auch ein bisschen breiter als Digital Assets bei der DWS und unser Team ist generell so das Digital Team und da ist natürlich das Thema AI jetzt mittlerweile auch eingeschlagen. Eine Kollegin von mir betreut das auch schon seit Jahren bei der DWS, von daher liegt es definitiv bei uns auf dem Tisch. Es ist jetzt nicht so, dass wir da schon aktiv in die Umsetzung gehen und sagen, wir wissen genau, wie wir ChatGPT bei uns jetzt nutzen. Aber dadurch, dass sich da so viel Dynamisches ergeben hat in den letzten Wochen und Monaten, schauen wir uns das an. Da gibt es jetzt erste Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen und wir evaluieren gerade so die interessantesten Anwendungsfälle.
Aber ihr dürft noch ChatGPT nutzen, weil ich habe ja schon da gehört, dass es manchen gerade auch Banken verboten ist. Gerade, ich glaube, Goldman Sachs oder so war das, ich bin mir nicht mehr sicher, oder JP Morgan, die gesagt haben, nein, wir haben hier Daten oder Informationen, die nachher reingeben werden, das darf auf gar keinen Fall passieren.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass annähernd keine Bank oder kein Asset Manager dieser Welt ChatGPT nutzen darf. Also ich glaube nicht, dass das erlaubt ist, genau aus dem Grund Datensicherheit.
Ja, ja. Aber es würde ja auch bedeuten, glaube ich, also man kann ja nicht hinter die verschlossenen Türen blicken, aber dass gerade jetzt auch die großen Player im Markt auch sehr stark gerade versuchen, so im Wettlauf ihre eigene KI hochzuzüchten. Auf der Grundlage von dem, was wir jetzt haben, durch die neuen Modelle, diese neuen Möglichkeiten eben, aber zu sagen, okay, ich will diesen ganz kleinen Vorteil, wenn er nur Promillebereich ist am Ende des Tages, als Bridgewater Associates, irgendwie Ray Dalio Hedgefonds oder JP Morgan, zu sagen, okay, wer jetzt die schnellste, beste KI hat, der kann vielleicht schon noch einen kleinen Vorteil haben bei der Price Prediction. Glaubst du das auch oder ist es gar nicht möglich, diese Vorstellung überhaupt dann durch KI einen Vorteil zu haben im Trading?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ja jeder denkt immer zuerst an die Anwendung als Price Prediction, aber ich finde, da hat sich in den letzten Monaten gar nicht so viel getan, weil Natural Language Processing ist eine interessante Anwendung und deswegen ChatGPT wird für uns jetzt mega greifbar, aber ich weiß nicht, ob sich in den Modellen, die genutzt werden, um Price Prediction zu machen, ob wir da jetzt so einen Quantensprung gemacht haben in den letzten Monaten. Das heißt, das läuft eigentlich schon seit Jahren und da gibt es ein Wettrennen, das läuft seit Jahrzehnten eigentlich und da hast du die absolut spezialisierten Quant-Hedgefonds, die nichts anderes machen, die sich jedes Jahr irgendwie die Top 10 Mathematiker von den Ivy League Schools holen und dann die besten Modelle bauen, mit denen können wir sowieso nicht konkurrieren. Ich glaube, es ist auch nicht unser Anspruch. Die Frage ist, können wir diese Technologie nutzen, um das, was wir heute tun, ein bisschen besser oder effizienter zu machen? Und ich bin da eigentlich auch ein Fan davon, so in die Richtung zu denken, wie wenn wir jetzt mal bei ChatGPT bleiben, dass man so ein Unternehmen wie uns ein Stück weit näher dahin bringt, dieses Tool erstmal sinnvoll nutzen zu können. Und da kann ich im Research, da werden extrem viel Materialien und Texte produziert, kann man sicherlich sowas wie ChatGPT sehr effizient einsetzen und sich da unglaublich viel Zeit sparen und effizienter werden und erstmal Kosten sparen. Und sicherlich gibt es auch den Anwendungsfall Investments. Aber da würde ich jetzt nicht an uns den Anspruch haben, dass wir mit diesen absoluten Top-Quant-Hedgefonds konkurrieren. Das müssen wir aber, glaube ich, auch nicht, um trotzdem noch Marge zu machen.
Ja, ja. Ja, ich glaube auch, die Vorteile gibt es jetzt nicht nur irgendwie. Man erhofft sich die im Trading vielleicht, aber da liegen sie vielleicht gar nicht. Sie liegen ganz woanders, die Vorteile von der KI-Software, auch wenn es natürlich gerade als Buzzword ausgenutzt wird. Also ich sehe gerade im Krypto-Space jetzt sehr oft AI oder KI-Tools, die dann versprechen, beim Trading total gut dabei zu sein. Das ist natürlich gefährlich auch. Also vielleicht hier der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vorsichtig mit solchen Versprechungen bei den neuen KI-Bots. Die gab es immer schon, die sind doch eigentlich alle immer Mist gewesen, glaube ich, was dabei rauskommt.
Und wahrscheinlich ist kein KI, ja.
Wahrscheinlich kein KI, genau. Gab es doch vor 10 Jahren, die verkaufen sich jetzt nur besser.
Ja, ja, genau. Also ich habe in meinem Studium so einen Quant Finance Quant Master gemacht in St. Gallen und dann natürlich auch während meiner Promotion. Da haben wir so, es hieß jetzt nicht KI, sondern als nennt man dann eigentlich eher Machine Learning, wenn es dann um so die Modelle geht, haben wir als Machine Learning Modelle auch selbst programmiert und versucht, irgendwie die Märkte zu schlagen. Und es ist nicht einfach, ja, da auch selbst mit Professoren, die da auch forschen in dem Bereich, und es ist kein No-Brainer, und jemand, der euch irgendwie für 9,95 im Monat Zugang zu so einem KI-Bot, der scheinbar die Märkte schlägt, gibt, da wäre ich sehr, sehr skeptisch.
Auf jeden Fall. Siehst du denn trotzdem nochmal im Bereich DeFi, also Blockchain, Finance, schon noch einen Punkt, wo jetzt diese neuen KI-Modelle eine Beschleunigung bringen können, wo du sagst, okay, das ist jetzt schon nochmal ein Game-Changer für den Sektor? Kryptobereich?
Ja, macht natürlich immer Spaß, so zwei Buzzwords zusammenzuwerfen, ja. Krypto und KI. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das so eine natürliche Heirat ist. Natürlich kannst du KI auch für die Arbeiten im Blockchain-Space anwenden. Ich habe ja da ehrlich gesagt noch nicht so mega viel Gedanken dazu gemacht, wie das am besten zusammenpasst. Ich glaube aber, dass wir, genauso wie wir KI jetzt in anderen Industrien anwenden, das einfach im Krypto- und Blockchain-Sektor anwenden können. Oder siehst du da irgendwas, was jetzt durch die Kombination von der Dezentralität der Blockchain und KI dann irgendwie zu was komplett Neuem führen könnte. Also wäre schön, wenn es so ist, aber ich hätte da keine gute Idee.
Ja, gute Frage. Also zum komplett Neuen glaube ich nicht. Die Frage ist immer so ein bisschen, wo kommen die ganzen Daten her? Also habe ich die Daten zentralisiert oder dezentral? Und ich glaube, ich fände es schon sehr spannend, wenn man es schaffen würde, über Blockchain-Protokolle eben die Daten dezentral zu aggregieren und dadurch dann trotzdem wettbewerbsfähig zu sein. Weil ich glaube, wir brauchen Gegengewichte zu eben KIs, die immer mächtiger werden, in ihren Datensilos sind, trainiert von den Microsoft, Googles und Amazons dieser Welt. Und das natürlich jetzt nicht nur DeFi ist das, aber das wäre für mich schon ein spannender Ansatz, gerade wenn es um die Bezahlung geht vielleicht auch, dass man sagt, okay, man kann den Ownership, die kann die eigenen Daten, die eigene digitale Identität dadurch besser tracken oder besser mitverfolgen. Mhm. Das ist aber noch relativ diffus. Ich glaube, jetzt geht es gerade darum, vor allem, wo ich das auch gefragt habe, Ideen zu entwickeln auch. Also ich habe da auch keine Antwort drauf auf viele Dinge. Ich habe viele Ideen, aber keine Antworten. Aber ich liebe es, mich dazu auszutauschen, wo gerade eben zwischen Web 3 und AI da die Schnittmenge ist.
Ja, total. Ich glaube, das Problem, ich meine, das mit den Daten ist ein charmanter Gedanke. Das Problem ist natürlich, dass eigentlich auf Blockchains können ja selbst nicht viele Daten gespeichert werden und für Machine Learning und AI braucht man ja Unmengen an Daten. Aber vielleicht irgendwie so für die Verifizierung, so eine dezentrale Trustless-Verifizierung, dass gewisse Daten auch korrekt sind oder so, die liegt da zwar zentral, weil du kannst nicht Terabyte an Daten auf einer Blockchain speichern, aber irgendwie zu verifizieren, dass gewisse Daten nicht verändert wurden oder so, das kann man dann sicherlich auf einer Blockchain machen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass wieder zurückkommen sozusagen, was heißt zurück, den AI-Bereich verlassen, besser gesagt, und nochmal kurz drüber sprechen, wie du jetzt glaubst, sich die Finanzindustrie generell transformiert. Wir haben jetzt viel über Technologien gesprochen, aber was ich spannend immer finde, ist die Frage nach den Marktanteilen. Also wir haben die großen Player, wo du ja auch zugehörst mit der DWS oder Deutschen Bank, und da gibt es die ganzen Fintechs, die Krypto-Startups, die herausfordern. Und es gibt da so eine Filmsequenz aus einer Serie. Die Serie heißt Bad Banks, kann ich jedem empfehlen. Gibt es, glaube ich, in der ZDF-Mediathek, glaube ich, gerade noch zu sehen. Und da geht es um eine junge Investmentbankerin, die spricht mit einer erfahrenen Managerin von der Bank, von der Deutschen Großbank. Und da sagt die Managerin zu ihr, dass am Ende, und da geht es um die Fintechs, diese ganze Innovation, die da stattfindet, aufgesogen wird. Dass am Ende die großen Banken, die haben das Geld und die kaufen sich Innovation ein. Und man braucht gar nicht glauben bei den ganzen Startups, dass man jetzt die Welt verändern wird, weil am Ende werden es die alten, großen, tiefen Taschen sein. Glaubst du mit Blick auf Krypto, auf die zahlreichen Startups, dass es genauso sein wird?
Also ich finde dieses Bild so von Fintechs versus Banken immer komisch, weil es war eigentlich und ist eine Symbiose zwischen beiden. Und es ist schon immer so, dass Fintechs und Banken zusammenarbeiten. Und auch im Kryptobereich ist das so und wird das so sein. Also für wen bauen denn die ganzen großen Custody-Tech-Provider? Die bauen ja ihre Technologie dann auch für Banken, zum Beispiel. Jetzt nur ein Beispiel von vielen. Die ganzen Trading-Häuser warten ja auch auf die großen Player, um dann ihre Services anbieten zu können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist Bitcoin oder Krypto schon nochmal ein bisschen was anders als die Fintechs, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, aus folgendem Grund. Wenn man mal so die Welt ganz einfach, die Fintech-Welt ganz einfach oder die Finanzwelt in Frontend und Backends unterteilt. Und Backend ist für mich jetzt, das sind so die Rails, das ist so darüber, da fließen unsere Zahlungen, das ist das, was im Hintergrund passiert, was ich als Nutzer gar nicht mitbekomme. Und Frontend ist das ist meine App, das ist irgendwie mein Interface, mit dem ich dann mit einem gewissen Produkt interagiere. Wenn wir in die aktuelle Welt schauen, dann ist beim Frontend, wenn es um eine App geht, wie nehme ich am Finanzmarkt teil, sind Fintechs schon extrem stark. Also das ist ein ganz offener Kampf zwischen klassischen traditionellen Banken und Fintechs. Kann sich jeder mal überlegen, welche Payment-App nutze ich. Nutze ich Apple Pay und nicht unbedingt irgendwie die Payment-App der Sparkassen oder vielleicht beides, aber ist auf jeden Fall ein offener Wettkampf. Das Backend, das heißt, wie werden die Zahlungen heute abgewickelt und so weiter, ist voll und ganz in der Hand der Banken. Und deswegen ist es auch gar nicht so leicht zu sagen, irgendwie Fintechs übernehmen jetzt der traditionellen Welt, übernehmen sie die Welt, weil wenn sie das alles übernehmen wollen würden, dann müssten sie zu Banken werden oder zu Zahlungsdienstleistern und dann wären sie gar keine Fintechs mehr, weil dann wären sie so reguliert wie die heutige Welt und dann kann man das gar nicht mehr auseinanderhalten. Und das liegt vor allem daran, dass wir halt so diese traditionellen Rails haben. Und das ändert sich jetzt aber durch Bitcoin.
Aber dann wäre das doch theoretisch so, um das nur zu verstehen, nicht mehr die zentralisierten Fintechs, zentralisierten Krypto-Projekte, sondern die Blockchain-Protokolle, die DeFi-Anwendungen, wenn wir sozusagen diese Infrastruktur nehmen, die öffentlichen Blockchains, um darauf Wertpapiere abzuwickeln, zu tokenisieren, dann wird auch genau das stattfinden, dass das jetzt, was in der Hand eben von einer, ob es eine Clearstream jetzt ist, oder auch anderen Infrastrukturen von der traditionellen Finanzwelt, von den Banken, dass die eben dann sehr wohl ersetzt wird durch die neuen eben vielleicht nicht Unternehmen, aber eben Protokolle.
So, und du hast jetzt im Endeffekt mein Argument genauso vollendet, wie ich das auch vorhatte. Genau.
Entschuldigung.
Kein Problem. Also ich hätte es nicht besser ausdrücken können, weil ich habe jetzt die ganze Zeit über die traditionelle Welt geredet und da haben wir einfach traditionelle Kanäle und der Grund, warum man Banken in der traditionellen Welt und andere und CSDs in der traditionellen Welt nicht ersetzen kann, ist, weil die traditionelle Welt darauf aufbaut. Es ist per Definition die traditionelle Welt, auch aus regulatorischer Sicht. Und jetzt haben wir aber nicht nur im Frontend, jetzt gehen wir in die Kryptowelt rüber, ja, in die Blockchain-Welt. Im Frontend haben wir da ganz klar, dominieren ganz klar Fintechs, ja. Aber eben auch im Backend dominieren da Fintechs. Ich habe erstens mal die Blockchain selbst, was komplett dezentral ist. Aber selbst bei den zentralen Anbietern, wer sind denn heute die großen Crypto-Custodians? Wer sind denn heute die großen Trading-Häuser? Wer sind denn heute die Zahlungsdienstleister im Crypto-Space? Das sind alles Fintechs. Und da ist die Frage, wollen da Banken reingehen und wirklich zur Konkurrenz werden? Das ist so der eine Punkt. Da würde ich sagen, ja, das wollen sie und müssen sie auch. Und der zweite Punkt ist, wohin entwickelt sich die Regulierung und inwieweit hat man dann wieder selbe Anforderungen wie heute, was es dann Fintechs wieder extrem schwer macht. Ja, weil so ein CSD, ich meine, die CSD-Regulierung, das ist ein Riesenbatzen. Das sind irgendwie mehrere tausend Seiten an Regulierung. Da tun sich dann Fintechs mit schwer. Das heißt, Regulierung ist da auch immer ein ganz, ganz wichtiger Player.
Ja, ja. Du sagst es ja schon, sie müssen es ja, weil die sehen ja Mittelabflüsse. Jede Bank sieht, wenn Geld zu jemand anderem hinfließt. Die sehen, da fließt Geld zu Coinbase, zu Bitpanda, zu Bitstamp und so weiter und so fort. Und bei den Börsen ist es aber auch ähnlich. Die sehen hier Handelsvolumen und wenn jetzt auf einmal nicht mehr bei denen gehandelt wird, bei der Börse Frankfurt, Börse München, Börse Stuttgart und so weiter und so fort, sondern eben auf Kryptohandelsplattformen, ärgert die das auch. Das heißt, hier ist natürlich, wie du schon sagst, da ist ein Zugzwang, da auch ein Gegenangebot zu machen, um jetzt hier nicht Kunden und Volumina zu verlieren. Würde das denn nicht vielleicht dann doch bedeuten, wenn die es dann doch schaffen, weil sie haben ja mehr Lizenzen zum Beispiel, sind etablierter, haben eine größere Kundenbasis, dass das am Ende dann doch heißt, dass die Kryptobörse, wenn wir bei den Börsen bleiben, vielleicht schon doch den Kürzeren zieht, dass dann doch eben die Coinbase, die Binance, Kraken in dem Fall vielleicht, dann doch am Ende gegenüber einer Nasdaq, I don't know, jetzt in den USA zum Beispiel, doch das Nachsehen hat?
Ich kann mir vorstellen, dass du hast jetzt die sehr großen Player genannt, wie Coinbase und Binance. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die eher anfangen, ein bisschen mehr noch in die traditionelle Welt zu gehen und dann auch beides bedienen und auch langfristig und die Nasdaq eben ein Stück weit mehr in Krypto geht und das auch noch mit bedient. Aber da kann ich mir schon so eine Koexistenz vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass es tausende von Nischen-Kryptobörsen geben wird oder geben muss in der Zukunft. Das wird ähnlich wie heute im klassischen Markt, wenn dann am Ende wahrscheinlich eine Handvoll dazukommen. Und Ähnliches gilt auch für die Custodians, also wo wird verwahrt. Natürlich ist, wenn die Deutsche Bank mal Crypto-Custody anbietet, fühle ich mich da wohler, dort meine Sachen hinzulegen, als zu irgendeiner kleinen Kryptobörse. Und das werden viele andere auszusehen und das deswegen auch genau so machen und dann haben eben die kleineren Custodians Probleme. Aber das sind, denke ich, unabhängig jetzt davon, ob es Krypto ist oder nicht, ganz klassische Tendenzen, dass du halt Märkte hast, wo du eher so Oligopolstrukturen hast als tausende von Anbietern. Und dazu gehört der Kryptomarkt jetzt in dem Fall auch, die Börsen, die Custodians. Und dann ist eigentlich nur die Frage, können sich diese zwei, drei sehr großen Player, Krypto-Player durchsetzen gegen die großen traditionellen Player? Und da würde ich sagen schon, ja. Ich glaube nicht, dass Coinbase und Binance wieder verschwinden. Vor allem Coinbase, nicht Binance, ist immer so ein bisschen regulatorisch die Frage. Aber
in den USA gerade, man muss mal schauen, ne, wie der Onkel Sam da mit Binance noch fortfährt in den nächsten Wochen.
Genau, aber bei Coinbase, die haben da, glaube ich, genau die richtige Herangehensweise. Ich glaube, man muss sich mit dem Regulator anfreunden, auch wenn es weh tut, anders wird es nicht gehen.
Sonst muss man einen anderen Tod irgendwo anders sterben, ja.
Genau.
Genau. Ja, das ist doch aber schon mal sehr positiv, finde ich. Die bleiben auf jeden Fall. Es gibt einen Markt für die neuen Kryptoanbieter, nicht nur für die alten. Ich würde sagen, das nehmen wir jetzt auch als Schluss. So ein bisschen, wir haben über super viele Dinge gesprochen, total spannend, so diese Szenarien auch zu durchdenken, wie jetzt eben das alles sich verändert. Viele Fragezeichen bleiben, glaube ich, offen. Das wissen wir noch nicht genau, wie es passiert oder wie schnell es auch vor allem passiert, aber trotzdem hast du uns ja viele Insights gegeben, Alex. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch auch gerne eine Bewertung auf Apple, Spotify und so weiter und so fort. Das wird uns wirklich sehr, sehr, sehr helfen. Da wäre ich euch sehr dankbar. Und in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleibt dran. Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.